Das hier ist Folge 2 von 2 rund ums Thema Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum und Co. Die erste Folge mit dem großartigen Peter Großkopf, die kam letzte Woche Montag raus hier im Machen-Podcast. Das war Folge 316. Und da haben wir sozusagen Bitcoin und Co. nochmal erklärt für Beginner, haben schon mal so uns bei erste Use Cases angeschaut, haben die Technologie nochmal erklärt, haben auch schon einen kleinen Ausblick gegeben auf das, was da uns noch so alles erwartet. Und jetzt hier in dieser Folge 2, da gehen wir dann nochmal tiefer rein. Wir gucken genau, welche Chancen gibt es eigentlich mit der Blockchain. Wir gucken uns das Thema Decentralized Finance, also DeFi an. Wir gucken uns auch mal solche Dinge wie NFTs nochmal kurz an. Wir gucken uns Staking, Lending, Proof of Work, Proof of Stake an. Also wie man mit Blockchain und Kryptowährungen auch wirklich Geld verdienen kann, welche Anlagemöglichkeiten es gibt und auch was Peter sieht, welche Blockchain, welche Kryptowährung in Zukunft sozusagen die führende sein wird. Das heißt, wenn du schon Krypto-Profi bist, dann hör jetzt hier einfach weiter zu. Und wenn du nochmal ein Stück weiter vorne anfangen möchtest, dann hör dir erstmal noch die Folge 316 an und dann hören wir uns hier wieder. Dann erzähl mal, Teilhaber sein, wie geht das?
Genau, also ich sprach ja vorhin schon oder im vorderen Teil über diese Konsensverfahren, also halt zum Beispiel bei Bitcoin, also dieses Rätsel lösen, ja, also halt wie was ja bei der Bitcoin-Blockchain ist, ist ein Rechenrätsel, das ist halt sehr ressourcenintensiv, das zu lösen und quasi so das Incentive, was man da setzen möchte, ist, dass wenn ein Miner oder halt ein Knotenbetreiber jetzt halt schon so viel Strom, also so viel Geld in Strom investiert, um ja. Halt eben so einen nächsten Block quasi halt eben zu erzeugen und dafür einen Reward zu bekommen, dann kann man davon ausgehen, dass er jetzt hier nicht irgendwie rummanipuliert, weil in dem Fall, wenn halt rauskäme, dass er manipuliert hat, dann würde er eben diesen Reward nicht bekommen und er würde auf seinen Stromkosten sitzen bleiben.
Ja.
So. Das ist die Idee bei der Bitcoin-Blockchain. Und also sozusagen so dieses Incentive zu setzen, dass man nicht manipuliert, kann man halt eben halt wir auch auf andere Arten und Weisen herstellen. Und das sind dann zum Beispiel die sogenannten Proof of Stake Blockchains. Und da ist halt eben die Idee, dass halt jeder, der eine Einheit einer Proof of Stake Kryptowährung hält, ist halt ein Stakeholder. Ja, also halt ist halt quasi wie ein Anteil an der Währung. Und dieses Konsensverfahren basiert auf der Idee, dass man halt seine Währungsanteile, dass man die staken kann. Also das ist jetzt halt ein Verb irgendwie, was halt einfach so heißt. und mit diesem staken quasi geht man halt irgendwie mit seinem Anteil an der Währung, beteiligt man sich halt eben halt irgendwie an der Konsensfindung. Das heißt, nehmen wir mal an, so eine Währung hat irgendwie 100 Einheiten und es gibt 5 Leute, die jeweils 20 Einheiten haben, also sozusagen jeder 20%, dann hat halt jeder halt irgendwie, also wird halt immer zufällig, halt irgendwie immer aus diesen Stakeholdern halt irgendwie einer ausgewählt. Das heißt, so mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% wird man halt eben halt ausgewählt und dann darf man halt den nächsten Block bestimmen. So, und halt, wenn ich jetzt halt mit dem Block bestimme, auf eine Art und Weise, wo Manipulation drin ist, werde ich halt wieder nicht belohnt halt für den sozusagen für diese Tätigkeit, sondern ich werde halt nur belohnt, wenn ich halt nichts manipuliert habe. Weil bei manchen Währungen ist es halt auch so konstruiert, dass ich halt sogar von meinen quasi 20 Einheiten dann welche abgeben muss in dem Fall, wenn ich halt irgendwas manipuliere. Das heißt, da werden dann halt eben halt auch Incentives gesetzt, dass ich halt quasi netzwerkkonform agiere. Aber dieses sozusagen Auswählen halt irgendwie bei jedem Block irgendwie und dann halt irgendwie zu bestimmen, wer halt den nächsten Block bestimmen darf, das ist natürlich weniger ressourcenaufwendig irgendwie und dafür braucht man dann jetzt halt auch keine Mining-Farmen mehr und muss jetzt auch keine Rechenrätsel mehr lösen, die Strom verbrauchen, sondern das ist halt einfach effizienter und das ist, sage ich mal so, jetzt so die neue Generation von Blockchains, geht eben halt irgendwie auf diesen, auf diesen Mechanismus, aber auch zum Beispiel Ethereum geht Richtung Proof of Stake als Konsensverfahren. Mhm. Und wenn man jetzt eine Person ist, die Ethereum oder Tezos oder halt eben so eine Proof of Stake Währung hält, dann kann man dann eben diese Anteile zum Beispiel halt eben halt auch an einen Validator geben oder halt an Dienste geben oder halt auch teilweise bei manchen Kryptobörsen, bei Kraken zum Beispiel, kann ich halt eben dann Kraken beauftragen, dass die halt quasi sich halt irgendwie um dieses Staking kümmern und dann bekomme ich halt je nach Kryptowährung halt Zinsen ausgezahlt. Und das heißt so also halt eben halt über dieses Staking und dieses Halten von Kryptowährungen kann man sich auch als, sag ich mal, Privatperson oder auch als Nicht-Techie auf eine recht einfache Art und Weise halt auch ein nettes Passiveinkommen kreieren.
Und da sind wir dann auch schon mitten im Thema DeFi drin, oder? Decentralized Finance, richtig?
Ja und nein. Also halt also Staking ist eher erstmal noch Infrastrukturthema. Ja, also halten wir so, das ist halt eben halt ein Konsensverfahren und das ist sozusagen so die Grundlage für die Blockchain. Aber grundsätzlich stimmt das schon, dass im Decentralized Finance geht es halt eben auch stark darum, dass halt eben der Nutzer mit bestimmten Einheiten bestimmte Dienstleistungen konsumieren oder unterstützen kann und dafür dann eine Entlohnung bekommt. Und insofern, ja, ist das eine gute Überleitung.
Dann Decentralized Finance. Wie würdest du, also auch hier, ne, haben wir vorhin schon im Prinzip wahrscheinlich jede einzelne Bankdienstleistung, die es so gibt, Versicherungsdienstleistung, kannst du wahrscheinlich alles abbilden, oder? Alles, oder?
Genau, also Decentralized Finance.
Außer das Zentralbankgeld.
Also ja, also auch da könnte man rangehen. Also erstmal Decentralized Finance, wie der Name schon sagt, konzentriert sich halt stark auf Finance-Themen. Also da geht es jetzt sozusagen nicht irgendwie um irgendwie Trading-Themen oder irgendwelche irgendwie Supply Chains oder so, sondern halt vor allem Finance-Themen. Und vielleicht hatten wir einfach mal ein bisschen ausholen. Ich habe, als ich damals bei Solaris Bank angefangen habe, habe ich mal, ich habe auch diverse Talks irgendwie auch auf Tech Meetups gegeben. Und ich meine, für viele Menschen ist halt eine Bank hat auch ein abstraktes Gebilde, auch wenn jeder irgendwie ein Bankkonto hat, weiß kaum jemand, wie eine Bank funktioniert. Und dann bin ich dazu übergegangen, halt einfach irgendwie so ganz einfach zu erklären, was ist eigentlich eine Bank, irgendwie, also auch für mich. Und da bin ich dann rausgekommen bei 5 Säulen des Bankings. Also was macht eine Bank? Also sie bietet dir irgendwie Konten, da kannst du halt irgendwie Geld verwahren. So, das ist ja so das eine, also so eine Aufbewahrungsfunktion. Dann gibt es die Möglichkeit, Geld zu versenden, also von A nach B zu schicken. Zum Beispiel über wie SEPA oder SWIFT oder so. Dann FX, also Währungstausch. Ja. Und ich habe die Möglichkeit, Geld zu investieren. Und ich habe halt die Möglichkeit, Geld zu leihen. So, und hatte mir das sind so im Prinzip die Kerndienstleistungen von einer Bank. Wie natürlich in jeder von diesen Säulen gibt es dann halt diverse Unterformen und auch gerade bei natürlich bei Investitionen und beim Leihen von Geld gibt es tausende Produkte, Lombard-Kredite und besichert, nicht besichert und so weiter und so fort. Also sehr, 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 sehr vielfältig. Aber so grundsätzlich kann man sich halt erstmal diese Dienstleistungen vorstellen. Mhm. Und wenn wir uns jetzt Decentralized Finance anschauen, dann passiert eigentlich jetzt über die letzten zwei, drei Jahre einfach genau das, dass halt eben so diese 5 Säulen des Bankings halt einfach ganz bewusst angegangen werden, um halt einfach diese Dienstleistungen eben nicht irgendwie zentral von einer Bank zur Verfügung zu stellen, sondern halt eben dezentral über zum Beispiel die Ethereum-Blockchain. Also das heißt, das ist halt so Lending-Protokolle nennt man das dann, gibt. Das ist halt einfach ein Smart Contract, der ist auf der Ethereum-Blockchain deployed. Und da kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie Geld verleihen möchte, dann kann ich da halt irgendwie halt einen bestimmten Betrag quasi halt von meinem Wallet halt in diesen Smart Contract reinschieben und der wird dann eben von diesem Smart Contract in einem Pool verwahrt. Dafür bekomme ich dann Zinsen, also je nach Marktlage, also was nicht zwischen 2-6% Zinsen. Und andere, die sich Geld leihen möchten, also halt zum Beispiel Leverage Trader, also halt irgendwie Trader, die irgendwie gehebelt handeln wollen, können ein Collateral, also halt irgendwie eine Besicherung hinterlegen, halt auch in diesem Smart Contract. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, zwei Ether in dem Moment, bekommen sie dann halt einen Ether ausgezahlt. Also das heißt, es ist dann halt überkollateralisiert, so nennt man das dann im Fachjargon. Und quasi so dieser Betrag wird dann ausgezahlt und hat in dem Moment, wenn jetzt irgendwie der Kurs zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwie um 50% einbrechen würde, dann würde eben dieses Blockchain-Protokoll diese Hinterlegung automatisch liquidieren und auflösen. Also so, dass quasi halt für zumindest halt irgendwie die Leute, die da Geld verleihen, dass halt eben diese Funds halt gesichert sind. Und das Ganze, also weil wir hier über diese Smart Contracts reden, Smart Contracts ist wie gesagt einfach ein Computerprogramm, das läuft autonom. Ja, also das heißt, da muss jetzt kein Mensch drauf gucken und irgendwas genehmigen oder halt irgendwas freigeben oder dementsprechend kann natürlich halt auch kein Mensch jetzt irgendwas verändern oder irgendwie manipulieren. Dementsprechend ist jetzt so diese Abbildung eines Lombard-Kredits quasi komplett durchtechnisiert, also halt irgendwie komplett automatisiert, ohne menschliche Interaktion nutzbar. Und finde ich halt irgendwie von daher halt einfach auch so attraktiv und interessant und deswegen auch irgendwie, als wir angefangen haben zu sprechen, so dieses das beste und fairste und transparenteste Finanzsystem, wo kommt das jetzt her? Ganz einfach, weil also auf der einen Seite so diese Transaktionen, die getätigt werden, werden ja halt auf der Blockchain niedergeschrieben und diese Blockchain ist public. Also das heißt, ich sehe da zwar jetzt nicht irgendwie den Namen von jemandem drinstehen, aber zumindest irgendwie von welcher Adresse wurde wohin was geschickt, irgendwie welche Adresse hat was genau gemacht. Also das kann ich halt eben komplett nachvollziehen, also quasi wie in so einem Audit Trail. Und diese Smart Contracts kann ich mir halt eben auch anschauen. Also das ist im Grunde genommen so, wie wenn ich jetzt irgendwie zur Bank gehen würde und überlege mir, von welcher Bank nehme ich jetzt einen Kredit oder bei welcher Bank irgendwie möchte ich jetzt irgendwie Geld parken, dann würde ich mir irgendwie überlegen, okay, ist die Bank sicher? Irgendwie hat die irgendwie genug Rücklagen? Sind die technisch sauber? Irgendwie manipulieren die nicht? Ergo, ich kann das gar nicht irgendwie beurteilen, halt irgendwie, ob ich jetzt irgendwie der Bank vertrauen kann. Bei einem Blockchain-Protokoll ist es halt anders, weil ich könnte im Prinzip, wenn ich jetzt dem Coden mächtig bin oder jemanden kenne, der das kann, könnte ich jetzt halt eben in dieses Protokoll reingucken und mir ganz genau anschauen, was wird da eigentlich gemacht? Ist das sicher? Macht das Sinn? Wird da halt irgendwo irgendwie betrogen oder so? Das kann ich halt eben halt irgendwie rausfinden, bevor ich da halt irgendwas mitmache. Und das ist natürlich halt einfach ein riesengroßes Improvement gegenüber dem traditionellen Finanzsystem, was halt einfach eben aufgrund dieser Zentralisierung natürlich sehr intransparent ist und wo man darauf vertrauen muss, dass jetzt irgendwie EY und Co. Halt beim Audit ihren Job irgendwie richtig machen. Und das funktioniert in den meisten Fällen, aber in manchen Fällen ja halt eben auch nicht.
Ja, und von der anderen Seite des Marktes, sprich aus der Sicht dessen, der Geld verleiht, habe ich halt eine viel höhere Sicherheit, ne? Weil, wie du schon gesagt hast, hier über Kollateralisierung, direkt falsch ausgesprochen, das heißt, Sicherheit ist da. Das heißt, in dem Moment, wenn die Sicherheit sozusagen nicht mehr gegeben wird, wird automatisch, ohne dass es irgendwer kontrolliert wird, automatisch sozusagen mir das Geld wieder zurück überwiesen, sozusagen, einfach gesagt, ne?
Ganz genau. Ich meine, das ist jetzt natürlich halt eine Art von Kredit. Also wie ich etwas früher schon meinte, es gibt natürlich irgendwie hunderte, tausende Arten von verschiedenen Krediten. Da, wo es wieder darum geht, halt irgendwie Geld zu verleihen und man hat irgendwie kein Collateral, also wo man halt irgendwie eine Bonität überprüfen muss und so weiter. Darüber reden wir jetzt halt hier nicht, ne? Weil dafür muss sicherlich noch Infrastruktur geschaffen werden, auch im DeFi-Bereich, aber so zumindest diese kollateralisierten Loans, die funktionieren halt schon, funktionieren schon ziemlich gut und werden halt eben auch rege verwendet.
Ja. Ja, lass doch noch mal ganz kurz für 3,5 Sekunden diesen kleinen Exkurs machen. Da habe ich nämlich tatsächlich letztens mit einem Freund drüber gequatscht und habe ihn natürlich auch sozusagen versucht, dieses ganze System des Blockchain-Bankings zu pitchen und was das alles so für Zukunftspotenzial hat. Und dann war auch sein Einwand, ja, aber was ist denn mit dem Fall, wenn jetzt die Kreissparkasse hier kleine mittelständische landwirtschaftliche Betriebe mit einem Kredit finanziert, Bonitätsprüfung etc. pp. das würdest du jetzt auch sagen, dass diese Funktion, diese Säule des Bankings, das geht jetzt noch nicht so einfach, richtig?
Ja, genau, so hatten wir, was natürlich hat auch damit zusammenhängt, dass die Bonität natürlich auch von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig ist. Ne? Also halt wieder geht es ja, also ich meine, wenn ich eine Bonität überprüfe und weiß, dass halt irgendwie ein Kunde irgendwie Bank auf dem Geld auf dem Konto hat, irgendwie ist das natürlich einfach, aber die, sag ich mal, die hohe Kunst jetzt irgendwie halt auch, und da, wo die Banken natürlich halt auch ihr Geschäft verstehen, ist halt eben in Situationen, Kredite auch zu vergeben, wo man sich halt eben nicht sicher ist, ob das Geld zurückgezahlt werden kann. Und insofern, also muss jetzt eben halt irgendwie im Decentralized Finance auf jeden Fall noch Infrastruktur entstehen, aber das, da gehe ich halt davon aus, dass sich das über die Zeit halt auch bilden wird, weil das, was natürlich auf der Blockchain fehlt, ist quasi die digitale Identität. Ja, also halt, weil aktuell ist es halt so, also halt mit so einem Wallet und so einem Public Key, quasi so einer Adresse, da handeln quasi Adressen mit anderen Adressen. Ne? Mhm. Also es ist halt einfach, da hängt halt kein Klarname dran und hat irgendwie keine Identität, sondern es sind halt einfach alles Adressen. Ja. Und spannend wird es natürlich an der Stelle, und da gibt es halt eben halt auch verschiedenste Projekte, Fractal Protocol und noch ein paar andere, die sich halt eben diesem Thema widmen und einfach auch die digitale Identität auf die Blockchain bringen. Also das heißt, dass ich halt eben dann halt auch weiß, okay, welche, also um was für eine Person handelt es sich irgendwie, und dass dann aber eben diese Daten halt eben auch dezentral gespeichert sind, halt eben sozusagen nicht irgendwie in der einen Datenbank mit irgendwie 1000 Kundendatensätzen drin, die dann halt irgendwie gehackt werden kann, sondern die Daten liegen dann halt eben bei jedem Kunden individuell, also so wie ich halt in meiner Brieftasche halt irgendwie mein Perso drin haben kann und ich sozusagen nur diese Daten habe, so ähnlich ist es dann halt in der Blockchain auch, und das würde natürlich dann halt immer noch mal weitere Anwendungsfälle eröffnen, also halt sei es natürlich halt irgendwie um auch in der Finanzwelt natürlich validere Transaktionen zu machen, aber auch potenziell, wenn man jetzt sich überlegt, irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht mal eine Firma eröffnen möchte oder wenn ich jetzt irgendwie so eine Immobilientransaktion oder so machen möchte und halt eben die entsprechenden Register mit der Blockchain zusammenarbeiten, dann entsteht halt eben so ein Netz an Dienstleistungen, wo dann halt irgendwo so dieses Thema, ich habe jetzt irgendwie so eine Art Konto, halt eben mit sozusagen Beträgen in meinem Wallet drin, aber dann halt eben halt auch einer digitalen Identität und vielleicht hatten wir ein paar Transaktionen, die ich getätigt habe, dann kann ich daraus natürlich potenziell halt auch irgendwie einen Score berechnen.
Ja, verstehe, okay. So, wenn wir nochmal zurückgehen, also jetzt haben wir schon festgestellt, als, sagen wir mal, als Otto-Normalverbraucher, ist ja auch so, wenn ich es richtig verstanden habe, so mit deiner Mission, dieses ganze Thema DeFi und auch irgendwie Finanzen mit der Blockchain auch mit sozusagen zu verarbeiten und der ganzen Geschichte auch zu vertrauen und darüber vielleicht auch, ja, zukünftig sowas wie eine Rendite oder einen Zins oder sowas auch als Otto-Normalverbraucher generieren zu können. Also schon festgestellt, ich kann Staking betreiben, das heißt, ich werde sozusagen so eine Art Anteilseigner und verdiene dann sozusagen passiv mit an den an der Proof-Arbeit, die auf der Blockchain gemacht wird. Dann kann ich Lending betreiben, sprich, ich verleihe einfach die Tokens, die Coins, die ich besitze, an andere, kriege dafür dann wiederum auch so eine Art Zins. Und dann jetzt, was mir jetzt als Laie noch zusätzlich einfällt, ist noch das Thema Liquidity Mining. Willst du da vielleicht auch nochmal so zwei, drei Worte zu sagen, was das Liquidity Mining genau ist und ob das sinnvoll ist, sozusagen auch für Otto Normalverbraucher, oder ob das dann schon the real shit sozusagen ist?
Ja, also ja, wie du schon sagst, es gibt halt eben diese einfach eine schiere Bandbreite an Möglichkeiten, wo ich jetzt interagieren kann und wo ich jetzt irgendwie mitwirken kann oder wo ich passiv Einkommen generieren kann. Spannend finde ich halt eben insbesondere einfach noch so das Thema, halt wirklich dezentrale Exchanges und da Liquidität zur Verfügung zu stellen, weil ich glaube, das ist nämlich einfach nochmal so ein handfestes Beispiel dafür, eigentlich auch wie cool jetzt hier so Blockchain und DeFi einfach sein kann, weil wenn man jetzt, wenn man sich irgendwie schon mal Kryptowährungen gekauft hat, irgendwie bei einem zentralisierten Exchange, Also sei es jetzt irgendwie BSDEX, das, was wir damals aufgebaut haben, oder Coinbase und Co. Kraken, dann funktioniert es daher dann so, dass ich halt, ich setze eine Order ab und dann wird die halt gegen einen Market Maker oder einen Liquidity Provider, also ist halt eben auch da die Sprache, dann ausgeführt, unter Umständen halt auch gegen einen anderen Kunden und dann wird mir halt eben der entsprechende Kryptowährungsbetrag gut geschrieben. So, da verdient vor allem halt eben der Exchange oder der Market Maker bzw. Liquidity Provider verdient da dann halt eben das Geld. So. Ja. Und jetzt bei dezentralen Exchanges funktioniert es halt ein bisschen anders. Also da kann ich jetzt halt auch wieder zum Beispiel bei Uniswap für ein bestimmtes Währungspaar, also jetzt zum Beispiel quasi digitaler US-Dollar und Ethereum oder Ether, kann ich jetzt quasi für dieses Währungspaar Liquidität zur Verfügung stellen. Und also indem ich dann halt eben jeweils von beiden Währungen einen bestimmten Betrag in eben einen Smart Contract reingebe. Und dann gibt es so sogenannte Automated Market Making Verfahren. Also es ist halt ein ganz interessantes Konzept, wie da dann halt eben dann der Tausch stattfindet. Wird sozusagen, wenn jemand halt eben gegen diesen dezentralen Exchange handeln möchte, dann nimmt er sich sozusagen von der einen Währung halt irgendwie was raus und tut von der anderen, wie von der er was abgeben will, tut er was rein. Und wenn sich jetzt halt eben die Preise halt entsprechend entwickeln, also zum Beispiel, weil, ja, was weiß ich, Coinbase und andere Börsen sozusagen gemittelt sind ja dann irgendwo der Referenzpreis, dann gehen halt Arbitrageure da rein und stellen sozusagen das Verhältnis eben von diesen Währungen halt irgendwie so her, dass halt einfach derselbe Preis, also dass sozusagen halt eben der Preis halt sich mit dem Marktpreis deckt. Und das Interessante ist jetzt halt einfach, dass ich in dem Moment, wenn ich diese Liquidität zur Verfügung stelle, halt eben auch Trading-Gebühren verdiene. Also das heißt, ich bin jetzt kein professioneller Market Maker, ja. Also das heißt, ich habe jetzt da kein Finanzbusiness laufen, aber ich habe halt trotzdem die Möglichkeit, halt eben halt auch mit meinen Ersparnissen halt nochmal mit Trading-Gebühren Geld zu verdienen. Das ist schon echt attraktiv und bekommt dann so je nach Protokoll dann halt eben halt auch noch quasi Token gut geschrieben. Also auch das ist sozusagen halt eben ein so ein Modell, was deswegen hatte ich vorhin so dieses fünf Säulen des Bankings, sag ich mal, simplifizierte Modell hat eben nochmal aufgemalt, weil das halt einfach immer zeigt, dass so Market Making ist jetzt halt keine exotische Tätigkeit, irgendwie, die sich jetzt halt irgendwelche Krypto-Nerds haben einfallen lassen, sondern das ist irgendwo so die Grundlage von Handelsplätzen halt wie seit Jahren. Und sozusagen diese Tätigkeit wird jetzt halt irgendwie auf eine andere Art und Weise zur Verfügung gestellt, aber so, dass halt eben eigentlich jeder Mann, jede Frau, die da halt irgendwie sich in dem Bereich betätigen möchte, halt eben halt irgendwie auch teilnehmen kann. Sehr demokratisch. Das finde ich einfach, ist eine unglaubliche Entwicklung.
Und das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, was hier passiert, ist, dass jeder Anteilseigner an dieser Bank sozusagen werden kann, ne? Und das ist ja auch immer so die Frage, die so klassisch dann uns erstmal in den Kopf schießt. Ja, wenn das jetzt hier so ein, was weiß ich, so ein Automated Market Maker und so, wer verdient denn dann daran? So, wer steckt denn dahinter? Wer kassiert denn die Kohle, die damit gemacht wird? Und die Antwort darauf ist halt, niemand beziehungsweise alle. Also alle, die eben teilnehmen an diesem System und die damit alle ein Anteilseigner, so ein bisschen wie so eine klassische Genossenschaft, könnte man sagen, alle die Anteilseigner an dieser Bank auf der Blockchain sozusagen sind. Und das ist halt das Krasse. Und da sieht man dann auch, und daher auch deine Aussage am Anfang natürlich nochmal sehr bestätigend, wie krass demokratisierend und sozialisierend das am Ende ist, dieses Thema, ne?
Ja, und ich glaube halt, was auch ein großer Unterschied ist zwischen jetzt so diesem Decentralized Finance, DeFi-Movement der letzten Jahre und halt irgendwie so dem, was so vor 3-4 Jahren wie mit den ICOs passiert ist, dass halt eben sehr, sehr viele DeFi-Protokolle halt auch wirklich so einen sehr, sag ich mal, community-orientierten Ansatz haben. Also das heißt, das ist jetzt nicht so dieses irgendwie Pump and Dump und irgendwie, wir haben es halt irgendwie rausgebracht und jetzt sind, jetzt werden wir damit reich und dann lassen wir das irgendwie fallen irgendwie, sondern dass halt oftmals die Entwickler sich da irgendwie auch kein sag ich mal, Share irgendwie rausnehmen, sondern dass sie es halt einfach eben direkt in der Community verteilen, dass sie natürlich halt durch die Entwicklung an dem Protokoll und sozusagen an der Weiterentwicklung daran partizipieren sie natürlich und dafür werden sie dann halt eben in entsprechenden Protokolltoken dann halt irgendwie auch entlohnt. Aber ja. Sonst ist das Ganze halt einfach eben sehr demokratisch und sehr, sehr fair verteilt und das macht natürlich, das setzt natürlich dann auch nochmal Incentives eben für die komplette Community, sich da zu beteiligen, weil man einfach die Möglichkeit hat, da halt als einer untergleichen dann sich halt auch einzubringen.
Genau. Und damit sozusagen diese Bank auf der Blockchain, dezentrale Exchange, das wäre dann vergleichsweise, wenn man eben Teil, ne, die zentralen Exchanges, sowas wie jetzt die populären hier wie Coinbase oder Binance oder Kraken oder so, die sind halt alle zentral. Du hast schon gesagt, not your key, not your Bitcoin, not your key, not your Bitcoin. Das heißt, die verwalten sozusagen deinen Key. Im Prinzip besitzen die halt deinen Private Key. Das heißt, eigentlich besitzen sie deinen Coin, wenn du da angemeldet bist mit deinem Konto. Und die dezentralen Exchanges, da besitzt du dann halt wirklich den Private Key. Damit besitzt du dann halt auch wirklich diesen Token, den du hast. Und wenn ich jetzt so die Puzzleteilchen zusammensetze, dann geht ja wahrscheinlich das, was ihr da gerade am Bauen seid, in Richtung so einer dezentralen Exchange, nehme ich mal an, richtig?
Nicht unbedingt.
Okay.
Aber wir merken ja schon, dass wir reden schon eine Stunde und halt, wir haben wahrscheinlich halt noch immer nur die Oberfläche gekratzt.
Ja.
Das ist halt ein sehr sehr advancedes Thema aktuell noch und geht einfach darum, es zu vereinfachen.
Super gut. Welche ersten Schritte kann ich denn jetzt, was könnte ich denn jetzt schon tun? Also ich will mich jetzt mit dem Thema tiefer auseinandersetzen. Würdest du sozusagen mir noch dazu raten, als erste Schritte, um mich damit auseinanderzusetzen, zu einer zentralen Exchange vielleicht erstmal zu gehen, Coinance, Binance, Kraken etc. und da überhaupt erstmal mit dem ganzen Thema zu starten? Oder gibt es jetzt schon einfache Möglichkeiten für den Otto-Normalverbraucher sozusagen einfache erste Schritte schon in Richtung Dezentralität und dezentrale Exchanges zu gehen?
Ja, also ich glaube, wie bei jedem komplexen Thema bietet es sich einfach an, sich halt eben Schritt für Schritt halt einfach eben der Thematik zu nähern. Also wer jetzt mit Kryptowährungen noch keinen Kontakt gehabt hat, da macht es halt sicher Sinn, sich bei einer etablierten Exchange ein Konto zu machen und da halt einfach mal in Tuchfühlung zu gehen. Also Coinbase, BSDex, also gibt halt eben halt einige Anbieter jetzt halt auch aus Deutschland heraus, die man da dafür heranziehen kann. Glaube ich, also
zählt vielleicht nochmal so zwei, drei einfach auf, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sitzen, denen man im Prinzip vertrauen kann, so, also wo man auf jeden Fall nicht davon ausgehen kann, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass man da abgezogen wird.
Ja, genau. Ich meine, letzten Endes bei den Handelsplätzen ist halt einfach immer wichtig, dass sie halt eine bestimmte Größe haben und dass sie sich halt, sagen wir mal, also auch in die geltenden Rechtssituationen einbetten und sicherlich Coinbase sehr, sehr weit in Deutschland. Dann daneben die beiden Projekte von der Börse Stuttgart, irgendwie wo ich ja indirekt auch mitgewirkt habe, also halt eben den Bison halt irgendwie als App oder halt eben die BSDex. Dann eben die anderen großen Exchanges, Kraken, finde ich, hat eine auch sehr steile Entwicklung hingelegt. Aber inzwischen kann man halt auch bei dem einen oder anderen Broker halt auch Kryptowährungen kaufen. Also Trade Republic hat inzwischen halt auch eine Funktion. Also das heißt, also jetzt mit Kryptowährungen in Verbindung zu kommen, gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Und in dem Moment, wenn man das gemacht hat, irgendwie dann wird man irgendwie schon merken, dass dann irgendwie so die selektive Informationswahrnehmung irgendwo in Zeitungen, in LinkedIn-Posts, in irgendwelchen Blogposts, dass das zunimmt und dass man sich dann halt eben halt anfängt, dafür zu interessieren. Und dann, finde ich, macht es halt eben halt Sinn, dass man sich halt einfach so mit dass man einfach mal anfängt, ein bisschen dann auch zu lesen und zu recherchieren, sich dann halt mal ein sogenanntes Non-Custodial Wallet eröffnet. Also da kann man zum Beispiel, also MetaMask ist so der, sag ich mal, der Universalwerkzeugkasten, zwar sicherlich mit einigen Haken und Ösen, aber zumindest ja, so ist das so ein bisschen so das Einstiegsprodukt. Dann halt vielleicht hat mal von seinem zentralen Exchange vielleicht mal ein paar Ether-Einheiten oder Teile von Ether einfach mal an dieses Wallet zu übertragen und dann einfach mal anzufangen halt mit der ein oder anderen DeFi-Geschichte, so Uniswap vielleicht halt einfach mal auf einem dezentralen Exchange zu handeln und da halt einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, weil das ist halt einfach schon auch interessant, wie dann so diese Non-Custodial Wallets, wie die halt funktionieren, dass ich da dann halt eben, wenn ich mein Wallet mit einem Protokoll verbinde, wie das halt irgendwie funktioniert oder wenn ich jetzt eine Transaktion tätige, wie ich die dann sozusagen unterschreibe, so per Mausklick, also das ist schon ganz interessant. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, dann halt auch mal so ein Entwicklungsprozess, weil das Ganze ist halt einfach sehr technisch und kann vielleicht dann auch an der Stelle dann für so manch einen halt auch frustrierend sein. Aber ich glaube, insgesamt ist es halt so spannend, als dass man es ignoriert.
Außerdem bist du ja dran, uns die Dezentralität in naher Zukunft noch weiter zu vereinfachen. Und da sind wir auf jeden Fall dann super, super gespannt, was da kommt. Wenn ich dir jetzt folgen möchte, wenn ich jetzt mitbekommen möchte, was bei dir so passiert, wie mache ich das am besten? Wo finde ich dich am besten? Wo kann ich dich sozusagen sehen, kontaktieren, dir folgen etc.?
Also auf LinkedIn funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist, glaube ich, inzwischen mein meistgenutztes soziales Netzwerk. Also wo ich halt auch die meisten Informationen rausziehe und interessante Artikel finde und so weiter. Also da könnt ihr mich natürlich auch kontaktieren oder folgen. Twitter bin ich Peter Lee, also Peter L-I-H. Da poste ich zwar nicht so oft, aber auch da könnt ihr mich erreichen. Und so grundsätzlich, ich lebe in Berlin. Das heißt, man kann mich hier auch auf der Straße antreffen, wenn wir nicht irgendwelche Corona-Ausgangssperren oder irgendwas nochmal in der Zukunft bekommen. Und wenn in Zukunft vielleicht auch wieder das eine oder andere Meetup stattfindet oder Konferenz, dann bin ich da natürlich halt auch immer gerne unterwegs, weil diese Mission Krypto, Blockchain, DeFi und wie alles, was da so drumherum passiert, hat mir auch ein bisschen zu erklären und den Leuten nahezubringen, ist mir einfach auch ein persönliches Anliegen, weil wir wollen halt einfach, dass diese Bewegung noch an Fahrt gewinnt und dass halt einfach mehr Leute aufspringen. Und da ist natürlich dann halt irgendwie auch jeder Beitrag und jede Möglichkeit, das Thema zu evangelisen, natürlich immer gerne genommen.
Ich finde, da machst du einen Top-Job und ich hoffe und wünsche dir und uns allen natürlich auch, dass sozusagen die Leute, die bei uns die Gesetze schreiben und, glaube ich, vieles von dem hier noch nicht ganz so tief durchdringen, plus natürlich auch eine gewisse Gefahr für ihre Systeme und Strukturen sehen. Ich meine, wir haben vorhin aufgezählt, was im Prinzip grundsätzlich erstmal alles ersetzbar werden könnte durch Blockchain-Technologien, dass dort auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden im Sinne der Gesetze und Regulatorik und dass diese großartige Erfindung und Technologie nicht sozusagen im Keim erstickt wird, jetzt wo es halt gerade so richtig anfängt, Fahrt aufzunehmen und, glaube ich, immer mehr Menschen verstehen, was das eigentlich für ein massives Potenzial hat. Ne?
Absolut, ja.
Alright. Peter, tausend Dank. Ich verlinke natürlich dich und dein LinkedIn und deinen Twitter-Channel drunter. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir können das nochmal irgendwann hier weiterführen. Dann gucken wir uns vielleicht in einem Jahr nochmal an, was geschah. Und wann ist Launch? Wann werden wir grob mit deinem Produkt rechnen können? Was schätzt du?
Ich glaube, also man wird definitiv dieses Jahr schon auch ein bisschen was hören und auch dann die Möglichkeit bekommen, uns zu folgen und also richtig los dann im nächsten Jahr.
Alles klar. Also Peter Großkopf, tausend Dank dir und bis zum nächsten Mal.
Jo, danke dir. Ciao, ciao.